Lass uns mal aufschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Lukas, Kapitel 17. Letzte Woche war mein Lukas 17, ja doch, Lukas 17. Das ist falsch, Lukas 18 muss es sein. Letzte Woche war mein Lukas 17, heute sind wir in Lukas 18. Und ich lese mal ab Vers 1. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Schau, du betest, weil du eine Erhörung haben willst. Sonst kannst du das Beten eigentlich sparen. Du betest, weil du eine Erhörung haben willst, weil du ein Anliegen haben willst, weil du etwas von Gott haben möchtest. Völlig legitim. Jesus sagt sogar, du sollst alle Zeit beten. Sag mal, alle Zeit. Und nicht ermatten. Sag mal, nicht ermatten. Okay, aus diesen paar Worten wird ersichtlich, dass du beten kannst, aber gleichzeitig nicht sofort das Erbetene bekommen kannst. Deswegen sollst du nicht ermatten. Okay, du musst also in manchen Dingen im Gebet dranbleiben. Manche Gebete erhöhen sich nicht praktisch von selber, sondern bei manchen musst du dranbleiben. Ein wichtiger Gedanke, halten wir jetzt mal fest. Jesus hat uns den hier serviert. Und jetzt bringt er ein Gleichnis in Vers 2. Es war ein Richter in der Stadt, in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Allerhöchstwahrscheinlich war das ein korrupter Richter. Wenn du Gott nicht scheust und Gott nicht fürchtest und keinen Menschen scheust, dann bedeutet es, dass du in erster Linie für dich selber lebst und für deinen eigenen Vorteil. Du unterwirfst deine Taten nicht deiner inneren Rechenschaft. Du tust was, aber du prüfst dich deswegen nicht, sondern du erlaubst dir viele Dinge. Schau, wenn du Gott fürchtest, dann hältst du seine 10 Gebote. Sag mal jemand Amen. Und dann tust du nicht mehr alles. Dann schielst du nicht mehr der Nachbarin hinterher, auch wenn sie mit ihren blonden Locken wackelt. Oder mit dem Dingens da ein Stockwerk tiefer. Magst du da nicht. Du beklaust deinen Chef nicht, indem du Werkzeuge mitgehen lässt. Alle diese Dinge tust du nicht. Wenn du Gott nicht fürchtest, entscheidest du dich gleichzeitig zur Amoralität. Zudem, ja, ist jetzt zwar schlecht für den Chef, aber gut für mich, nehme ich es mit. Das tust du dann nicht. Wenn also hier jemand ist, der Gott nicht fürchtet und vor keinem Menschen sich scheut, der muss sich deswegen vor keinem Menschen scheuen, weil er der Richter ist. Er hat mehr Macht als andere. Und wenn jetzt jemand zu ihm kommt mit einem Anliegen und er scheut die Menschen nicht, dann ist es wohl so, dass er ein korrupter Richter ist und Bestechungsgelder nimmt. Also wir haben es hier mit einer Situation zu tun, von der Jesus genau wusste, die liegt im Orient ständig vor. Damals hatten die Richter Spitznamen, die auf ihre Korruption hingedeutet haben. Das war also ein Land, in dem du dein Recht eigentlich nicht bekommen hast. Es war vielmehr so, dass manche Könige, als sie gestorben sind oder dabei waren zu sterben, meine Güte, ihre Königreiche den Römern vermacht haben. Weil die Römer nämlich ein Rechtsstaat waren. Die waren weniger korrupt als die anderen. Die waren auch korrupt, aber nicht so korrupt. Wenn du in Rom vor Gericht gegangen bist, hast du normalerweise dein Recht bekommen. In Israel, in Judäa und Samaria, da war das nicht unbedingt so, wenn du bei einem einheimischen Richter warst. Also es ist eine Situation, die viele Menschen gekannt haben. Und er sagte jetzt, ja, es gibt einen Richter in der Stadt, der einfach ein fieser Typ ist. Und dann war eine Witwe in jener Stadt. Schau, eine Witwe hat keinen Mann, der sie verteidigt. Hat keinen Mann, den sie vorschicken kann, der dann ihren Rechtsstreit führt, sondern sie ist eigentlich eine der Hilflosen. Na, Witwen sind grundsätzlich ja körperlich schwächer, weil sie wahrscheinlich auch fortgeschrittenen Alters sind. Will jetzt nicht für alle Witwen sprechen. Okay, es gibt bestimmt da ziemliche Bomber. Aber die Witwe hier stellen wir uns als eine schmächtige Kleine vor, die schon ein bisschen am Stock geht. Okay, schwarzes Gewand, Dutt. Und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Wahrscheinlich, weil der Widersacher mehr Geld bezahlt hat, um die Sache auf Abstand zu halten, als die Witwe sich leisten konnte. Die Witwe konnte sich wahrscheinlich gar nichts leisten. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst. Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen. Manchmal reagieren diese Personen schon deswegen, weil du ihnen Mühe machst. In anderen Worten, obwohl dieser Richter korrupt ist, kommt diese Frau langsam aber sicher zu ihrem Recht, einfach deswegen, weil sie nicht ermattet, weil sie wieder und wieder und wieder dranbleibt und immer wieder in sein Amtszimmer hinein wackelt mit ihrem Stock in der Hand, den Stock nimmt, auf den Schreibtisch haut, pfat, das ist Pfitz, und der Richter große Augen bekommt Schaff mir recht, sagt sie mit ihrem zahnlosen Mund, ja? Und dieser Richter denkt sich, Mensch, jetzt hat sie schon zweimal da drauf gedroschen auf meinen Mahagoni-Schreibtisch, auf meinen teuern. Da sind schon zwei kleine Kratzer drinnen. Und sie ist mir schon ziemlich nahe gekommen mit diesem spitzen Ende ihres Stockes. Wir stellen uns das mal nicht vor als Gummikappe, sondern wie ein Bergsteigerstock, versteht ihr, mit einer Spitze drauf. Sie hat mit dem Ding bedrohlich vor meinem Gesicht herumgefuchtelt. Und ich meine, so ein Schwein war er dann doch nicht, dass er die Frau da gepackt hat am Schlawittig und rausgeworfen hat. Ja, vielmehr hat er das erduldet, hat sich gedacht, seine eine kleine, schwache, mir völlig unterlegene Witwe, sie hat keinerlei Macht wie ich, sie hat das Geld nicht wie ich es habe, weil ich korrupt bin. Was kann die mir? Und plötzlich fäht sie ihre Krallen bzw. ihren Gehstock aus. Den Stachel, den sie hat, versteht ihr? Macht ihren Mund auf und brüllt den an und will ihr Recht. Und dieser Richter sagt, das waren ziemlich grausige Erlebnisse. Wer weiß, mit was er nächstes Mal kommt. Vielleicht bringt sie da ihre Rentnergang mit oder was auch immer. Und die belagern dann mein Büro. Sie macht mir Mühe und ich will ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre mit ihrem Stock. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, sollte er es bei ihnen lang hinziehen. Der Sohn spricht hier über den Vater. Und er sagt, der Vater als der gerechte Richter, der wird euch euer Recht schnell verschaffen. Aber anhand von diesem Gleichnis sehen wir, dass es da Kräfte gibt, die unserer rechten Erfüllung widerstehen. Könnt ihr das sehen? Also ich meine, das ganze Gleichnis schreit nach Überwinden von Schwierigkeiten. Nachdem, dass der Richter endlich loslässt und Recht verschafft. Jesus sagt, unser Vater im Himmel ist nicht so. Der Vater ist ein gütiger, gnädiger Gott, der uns unsere Rechte gibt. Also zunächst einmal von ihm aus ist keine Segensschranke da. Wenn wir beten, dann fließt der Segen zu uns. Dass er nicht immer bei uns ankommt sofort, liegt nicht an Gott. Ich sag's nochmal, dass der Segen nicht bei uns ankommt sofort, liegt nicht an Gott. Es gibt da eine Instanz, die den Segen aufhält, auf die gehen wir natürlich noch ein bisschen ein jetzt. Aber wir halten jetzt zunächst einmal noch was fest, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jesus spricht hier, hört, was der ungerechte Richter sagt, Gott sollte er nicht das Recht seiner Auserwählten ausführen. Du als Auserwählter Gottes hast Rechte. Du hast Rechte. Das ist eine ziemlich gute Sache. Du als Christ, als Kind Gottes hast Rechte. Du hast jetzt einen Bund mit Gott. Und aufgrund dieses Bundes, genau genommen hat Jesus einen Bund mit Gott, und du klingst dich, dadurch, dass du Jesus in dein Leben einlädst, klingst du dich in den Bund Jesu mit Gott ein. Du bist dann in Christus. Und alles, was ihm gehört, gehört dann dir auch. Wir sollten also einen nicht geringen Teil unserer Zeit damit verbringen, rauszufinden, was unsere Rechte sind. Denn wenn du nicht weißt, was deine Rechte sind, dann wirst du sie auch nicht bekommen. Denn es gibt hier auf der Erde eine Kraft, die dir widersteht, die dem Segensfluss Gottes widersteht und die dich daran hindert, die Rechte, die du hast, zu erleben. Okay, ganz, ganz wichtiger Punkt heute. Du hast Rechte. Diese Rechte heißen Verheißungen. Die Verheißungen Gottes sind deine. Du sagst, ja, schön wär's. Pastor, wenn ich an Gebet denke, dann fällt mir sofort ein, wie unwürdig ich bin. Ja, wer hat denn gesagt, dass du unwürdig bist? Darauf bist du doch nicht selber gekommen. Weil schon ja im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, da steht doch, wenn du in Christus bist, wenn du ihn angenommen hast, dann ist deine Vergangenheit ausgelöscht. Ich habe gestern ein wenig evangelisiert, okay, und habe dann über den göttlichen Tintenkiller geredet. Das Blut Jesu ist der göttliche Tintenkiller. Ich sage es nochmal, als ich seinerzeit in der Schule war, in die erste Klasse kam, hatte ich ein dramatisches Erlebnis. Ich war ungefähr 6,5 Jahre alt, als ich in die Schule kam. Wir haben da Hefte ausgeteilt bekommen und Blätter, die soll man mit Füller ausfüllen. Okay, da waren Linien drauf, sollte man Sätze, versteht ihr, in Sätzen sollte man da das fehlende Wort einsetzen, solche Dinge machen, was halt Erstklässler so machen. Und eines Tages habe ich mein Heft aufgeschlagen und meine Schwester, die war damals ungefähr ein Jahr alt, Also, oder vielleicht noch jünger, ein wunderschönes, dickes Baby. Ja, die hat mit meinem Füller auf meiner Seite rumgekritzelt. Und ich bin aus allen Wolken gefallen seinerzeit. Ich komme noch an meine Bestützung erinnern. Mein Heft ist ruiniert, das ist verkrakelt. Was mache ich jetzt nur? Ich kann das Heft, ich kann das nochmal ausfüllen. Damals ist mir nicht klar gewesen, dass es noch mehr Blätter gibt und dass man die ja austauschen kann, versteht ihr? Und vor allem wusste ich nicht, dass es Tintenkiller gibt. Meine Mama kam dann heim, die war beim Einkaufen, als ich das entdeckt habe. Ich war völlig von den Socken, ja. Mama, schau dir das mal an, meine Schwester und so. Und meine Mutter hat Tintenkiller in der Hand gehabt. Der sah damals noch aus wie Lippenstift, hat aber nicht so geschmeckt, war weiß außerdem, ja, und hat wie Seife geschmeckt, musste es ein bisschen nass machen. Es gab noch nicht in Stiftform. Ja, ihr seid jünger, ihr kennt es nur in Stiftform. Auf der einen Seite Tintenkiller, auf der anderen Seite gleich den Filzstift oder Kugelschreiber, was auch immer. Bei uns gab es damals nur diese lippenstiftförmigen Tintenkiller, diese fetten Klötze. Wer erinnert sich noch? Seht ihr? Ganze Reihe von Leuten. Und meine Mama hat mir gezeigt, wie das geht. Und ich habe mir gedacht, pure Magie. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Stein mir vom Herzen gefallen ist. Daran erinnere ich mich heute noch, 42 Jahre später, was für ein Stein mir damals vom Herzen gefallen ist, als mein Blatt wieder nicht mehr ganz jungfräulich, aber doch immer noch wesentlich besser aussehend als mit dem Gekrackel drauf vor mir lag. Ich war platt. Seitdem hat mich der Tintenkiller mein ganzes Schulleben begleitet. Weil nämlich ziemlich viel gekrakelt dann von mir selber kam, ja, teilweise. Wie von dir auch, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber schau, es gibt tatsächlich einen Tintenkiller Gottes. Auf deine Lebensseite ist vielleicht zu viel drauf gekrakelt worden, dass es nicht mehr feierlich ist. Vielleicht stehen da wüste Obszönitäten drauf. Vielleicht steht da furchtbarer Dreck drauf. Es gibt einen Tintenkiller. Schau, das Kreuz, das wir hier hinten haben, das ist rot beleuchtet. Rot aus dem Grund, er soll uns ans Blut Jesu erinnern. Das Blut Jesu löscht viele Dinge aus. Schau, das ist die erste und wichtigste Verheißung. Du bist von Neuem geboren. Der Christus lebt in dir. Du lebst nicht mehr selber. Jesus lebt in dir. Natürlich hast du noch deine selbe Seele, aber dein Geist, dein innerstes Wesen, der Teil, der dich lebendig macht, der ist jetzt göttlich. Das ist die Natur, die du mit Jesus teilst. Oh, preis dem Herrn. Das ist wunderbar. Und deswegen, weil das so ist, heißt es im Römerbrief Kapitel 8, Vers 1. Deswegen ist daher keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber schau, du musst deine Nase, die musst du in die Bibel hineinstecken, damit du diese Dinge zur Kenntnis nimmst, damit du diese Dinge liest. Schau, bei mir war es nämlich auch einmal so, dass ich nicht mehr beten konnte. Aus dem einfachen Grund, ich habe mich zu verdammt gefühlt. Und ich habe mir dann gedacht, Mensch, warum fühle ich mich ständig so, versteht ihr, so angeweht von einem schlechten Gewissen? Als ob du so eine Art Dauerschnupfen hättest. Hast du schon mal sowas gehabt, so ein Dauerschnupfen, sowas Ätzendes? Dauernd ist es ein bisschen fröstelig und kühl. Geistlich hatte ich sowas Ähnliches. Kaum wollte ich beten, kam dieses Verdammnisgefühl über mich. Und ich habe mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum? Und der Teufel, der auf meiner Schulter saß, der hat gesagt, ja, das ist so tief. Das weißt du überhaupt nicht. Du bist überhaupt nicht in der Lage zu erfassen, wo deine Sünde liegt. Und ich habe mir gedacht, ja, naja, wird schon recht haben, weil sonst würde ich mich ja nicht so schlecht fühlen. Vielleicht hat er den Trick bei dir ja auch schon mal probiert. Und irgendwann habe ich mir dann mal gedacht, hey, so, das ist kein Leben hier, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und habe dann begonnen zu lesen und habe dann Römer Kapitel 8, Vers 1 gelesen. Für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Und dann habe ich mir gedacht, hey Teufel, hast du das gehört? Es steht geschrieben, für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Ja, aber denk an dies, das und jenes, was du da getan hast. Und wenn der Teufel zu dir kommt und sowas sagt, sagst du in Zukunft einfach nur noch ein Wort. Tintenkiller. Der versteht dich dann schon, weil der hört dir heute Morgen mit. Okay? Der weiß natürlich, oh ja, da brauche ich gar nicht mal weitermachen. Und dann packt er seine Verdammnisgedanken zusammen und fliegt davon. Schon diese Gedanken, die sind wie Fliegen, die dich umschwirren und dir ins Ohr krabbeln und dich da drin kitzeln und zum Schluss bist du ein besiegter Christ. Und es gibt nichts Schlimmeres, es gibt nichts Ätzenderes als einen Christ, der nicht in Gemeinschaft mit Gott lebt, der unter Verdammnis lebt. Solche Leute hältst du nicht aus. Solche Leute hältst du nicht aus. Ja. Okay, das sind die wichtigsten Rechte, die du dir zu eigen machen musst. Ich habe dann einfach gesagt, hey, nö, bin von Neuem geboren, es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus, das ist mein Erbe von Gott. Und dann war er weg und seitdem hatte ich keine Verdammnisgefühle mehr. Wichtig, 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 wichtig. Ich lese euch mal einen Vers vor. Ihr könnt ihn aufschreiben, wenn ihr möchtet. Ihr müsst nicht aufschlagen. Ich lese ihn nur kurz vor. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20. Ein wunderbarer Vers. Kapitel 1, 20, da heißt es: Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, das heißt in Jesus, ist das Ja. Deshalb durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Schau, Gott zur Ehre durch uns bedeutet, du entdeckst eine Verheißung, du bittest Gott drum, du empfängst sie und dann kriegt Gott die Ehre. Gott kriegt keine Ehre von dir, wenn du besiegt durch die Kulissen deines Lebens schlappst. Keiner bekommt da Ehre, weder du noch Gott noch sonst was. Und Gott will, dass du ihm Ehre machst. Schau, er denkt bei den Segnungen, die er dir gibt, nicht nur an dich, sondern auch an sich, an seine Ehre. Er denkt sich, hey, ich schaue gut aus, wenn ich den und den segne, wenn ich die Christenheit, wenn ich es der Christenheit gelingen lasse. Wir müssen dann natürlich mit ihm zusammenarbeiten, dass das so wird, ist schon klar. Aber wir halten mal fest, hier steht allen Ernstes, alle Verheißungen, alle, sag mal alle, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in Christus Jesus, durch ihn. Gott zur Ehre durch uns, ne? Gott zur Ehre durch uns. Boah, preis dem Herrn. Seine wunderbare Schriftstelle. Aber wir halten nochmal fest, diese Schriftstellen, die sind wie ein Territorium, das belagert und besetzt ist von einem Feind. Es gibt nämlich auf dieser Erde hier zwei Reiche. Habt ihr das schon gemerkt? Es gibt eine gefallene Welt, in der wir agieren, und dann gibt es das Reich Gottes. Und für beide herrschen völlig andere Gesetzmäßigkeiten. Beide sind völlig anders. Die einen herrschen, in der einen Welt herrschen völlig andere Regeln als in der anderen. In der einen heißt es fressen und gefressen werden, und in der anderen Welt heißt es liebe deinen Nächsten. In der einen Welt heißt es, fahr die Ellenbogen aus und arbeite dich nach oben. Und zu den anderen, in der christlichen Welt heißt es, hey, mach dem anderen einen Steigbügel, dass er über seine Mauern kommt. Das ist genau das Gegenteil. Die Welt, wie sie jetzt ist, wie wir sie vorfinden, die war nicht immer so. Adam und Eva seinerzeit, die mussten nicht vor dem Tiger, wenn er Hunger hatte, davonlaufen, sich auf den Baum setzen. Die haben nicht von der verbotenen Frucht gegessen, weil sie irgendeinen Leopard hinaufgejagt hat auf den Baum. Oder die Hunde unten gekläfft haben, versteht ihr? Ja, was machen wir? Wir sitzen hier oben, wir verhungern, wenn wir nichts essen. Das war nicht der Fall. Die waren damals Schoßtiere. Die waren harmlos. Die haben Gras gefressen wie die Rinder. Und eines Tages, nämlich wenn Jesus wieder da ist, wird es wieder so sein. Aber jetzt ist es anders. Jetzt fressen die Tiere einander. Die Welt, die Natur ist nicht in allen Dingen ein Vorbild für uns heutzutage. Na, bloß weil du vielleicht einen Tiger irgendwie oder einen Löwen attraktiv findest, heißt es nicht, dass du ihn jetzt nachmachen solltest. Na, und die Zähne ausfahren sollst. Um ordentlich um dich zu beißen, solltest du nicht tun. Nein. So, wir halten mal fest, wir leben jetzt in einer anderen Welt. Wir schlagen jetzt doch mal auf zum 2. Korintherbrief. Wir waren gerade schon im 2. Korinther, wir schlagen jetzt doch mal schnell auf. Da gibt es einen wichtigen Vers. Und zwar 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4. Ich nähere mich jetzt unserem Feind an, okay? Und zwar 2. Korinther 4, und ich lese mal ab Vers 3 vielleicht. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, das Evangelium, von dem Paulus spricht, ist: Gottes Verheißungen gehören dir, empfang sie und leb glücklich. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, also nicht sichtbar ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Der Gott dieser Welt ist nicht unser Gott. Der Gott dieser Welt ist von Adam eingesetzt worden, als der Sündenfall stattfand. Und jetzt ist dieses Wort Welt ein interessantes Wort. Und zwar ist das griechische Wort Aeon, Aeon geschrieben. Und dieses Wort Aeon bedeutet auf Deutsch nicht so sehr Welt, sondern vielmehr die Masse an Gedanken und Meinungen und Haltungen, die zu einer gegebenen Zeit in der Welt herumschwirrt, die sich niederschlägt zum Beispiel in den Medien, ja, im sogenannten Zeitgeist. So, Paulus sagt hier nichts anderes als das, dass die Masse der menschlichen Gedanken, die im Moment durch die Welt geistern, okay, die Überzeugungen, die es gibt, die Haltungen, die Innenhaltungen, die Schlussfolgerungen und so weiter und so fort, die Welt erfüllen und die sich in den Medien niederschlagen, die sind nicht vom Gott des Himmels, sondern die sind vom Gott dieser Welt. Die sind also dem Denken, das wir propagieren, entgegengesetzt. Ist ein Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt jetzt eine neue Partei, schon seit einigen Jahren. Die sind jetzt in Berlin in den Senat eingezogen. Ihr wisst bestimmt, von wem ich rede. Und ich habe mir gedacht, naja, aus der Presse habe ich entnommen, dass die in der breiten Bevölkerung rund 17-20% bekommen könnten, diese Partei. Ich rede von der Piratenpartei. Und ich habe mir gedacht, naja, dann muss man doch mal schauen, was die für ein Programm haben. Das sind computerbegeisterte junge Männer zum allergrößten Teil, sind auch ein paar Frauen dabei, aber die sind eindeutig in der Minderzahl. Ich habe mir gedacht, lass uns doch mal schauen, weil die kommen ja recht anarchistisch rüber. Wenn du dich Pirat nennst, dann bist du kein Bürgerlicher. Ich war ein Bürgerlicher, der entfaltet seine Talente und arbeitet, zahlt Steuern und diese ganzen Dinge. Ein Pirat kommt und klaut dem, der gearbeitet hat, sein Zeug. Okay? Also wenn der Name Programm ist, dann ist das schon mal problematisch. Und ich habe dann ein bisschen nachgelesen, ich habe nicht allzu viel gelesen, ich habe mir nur gedacht, ja, schau. Schon seit ungefähr 10 Jahren ist es so, dass Homosexuelle eine bestimmte Partnerschaft eingehen können, die der Ehe gleichgestellt werden soll. Ich habe jetzt dann mal die Familienpolitik der Piraten mir zu Gemüte geführt. Lieben, da ziehst du die Schuhe aus und die Socken auch gleich. Da heißt es zum Beispiel, die gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden der Ehe völlig gleichgestellt in allem. Spätestens da verlassen diese Leute unser Grundgesetz, okay, weil die eben die Ehe begünstigt. Dann heißt es weiter, dass jegliche sexuelle Orientierung, ob das jetzt Pädophilie ist, also das muss man in Klammern sich dazu denken, okay? Ob das jetzt Pädophilie ist oder Tierliebe auf eine bestimmte Art und Weise, entschuldigt, dass ich so Zeugs das heute Morgen bringe, das ist zu entkriminalisieren und das dürfen wir nicht Perversion nennen. In anderen Worten, die machen sich zur Schutzmacht von solchen Leuten, die mit ihren Trieben nicht zurechtkommen. Dann geht's weiter, Ehegattensplittung und diese Dinge werden sowieso abgeschafft. Noch weiter geht's, wir begrüßen die eingetragene Lebenspartnerschaft, aber sie muss erweitert werden auf 3 oder mehr Personen zur eingetragenen Lebensgemeinschaft. Ich meine, Mohammed und Ali freuen sich drüber, denn dann können sie ihren Harem auch hier ausleben. Seid ihr noch da? Ihr Lieben, ich sage euch, so Politik, wenn tatsächlich 20% der Wähler in Deutschland sich vorstellen können, sowas zu wählen, dann ist es ein Säbelstich ins Herz des christlichen Familienbildes. Da muss einer das Maul aufmachen und sagen, hallo, es gibt auch noch Leute, die das anders sehen. Ein Mann, eine Frau, für immer. Das war jetzt ein schüchternes Amen. Aber ich weiß, wie er es meint. Schau, das ist die Masse von Gedanken, die herumschwirren und die sich in Programmen, Parteiprogrammen niederschlagen. Da sträuben sich einem die Haare. Es ist unschwer erkennbar, dass es vom Gott dieser Welt ist und nicht von unserem Gott. Solche Gedanken, solche Programme, solche Pläne. Ich sage euch, wenn die tatsächlich an die Macht kommen, in irgendeiner Form an die Macht kommen, dann müssen sich die Christen warm anziehen. Dann müssen die Christen sich mit einem Sinn wappnen, mit Verfolgung zurechtzukommen. Okay, es war jetzt nicht ganz geplant, das mitzuteilen, aber hey, manchmal sind solche Wandlungen ja auch nicht schlecht. Wir sind dann auf jeden Fall vorgewarnt, okay, wir wissen dann, was so alles auf uns zukommen wird. Ich konnte mir jetzt vor 13 Jahren nicht vorstellen, dass es immer so etwas wie eine Partnerschaft gibt, eine eingetragene. Jetzt ist es nicht mehr genug, jetzt braucht man die eingetragene Gemeinschaft. Nicht schlecht. Ich gehe mal weiter mit meinem eigentlichen Thema hier. Mei. Jetzt ist es so, dass wir Rechte haben. Aufgrund unseres Bundes mit Gott. Geht aus Lukas Kapitel 18 hervor, das ich gerade gelesen habe. Wenn wir also etwas von Gott wollen, dann müssen wir das auf eine Verheißung gründen, die wir von ihm gehört haben. Ich mache es jetzt mal ganz deutlich und mal ganz praktisch. Wenn du von Gott was möchtest, dann bekommst du das nicht automatisch, sondern du brauchst eine Verheißung, die dir verheißt, was du willst. Du musst eine Verheißung finden, du musst ein Recht finden. Du musst in diesem Gesetzesberg namens Bibel ein Recht finden, das dir zugesteht, um was du gerne hättest. Das ist wichtig. Also du kommst ums Bibellesen nicht herum, das musst du tun. Ansonsten, wenn du ein Anliegen hast und du bringst es vor Gott, ist es zum Schluss nur frommes Wünschen, ihr Lieben. Und Wünschen hilft nicht. Setzt nämlich keinen Glauben frei. Glaube wird erst dann freigesetzt, wenn du weißt, was der Wille Gottes ist. Wenn du Gott sprechen hast hören, wenn Gottes Reden in deinem Herzen einen Widerhall gefunden hat. So lang hast du keinen Glauben. So lang, wie Gott nicht gesprochen hat, hast du ein Anliegen und du betest. Und es kann gut sein, dass du irgendwas Bestimmtes brauchst. zum Beispiel eine Prüfung im Sport hast, um das nochmal herauszuklauben, mein Beispiel. Okay, und deswegen bist du nervös. Du kannst zwar irgendwie alles, aber deswegen bist du trotzdem nervös. Und du läufst spazieren und plötzlich und betest für irgendwas wegen mir. Und plötzlich kommt das starke Bedürfnis, für diese Prüfung zu beten, über dich, wie jetzt das bei mir der Fall war, ich habe das ja neulich mal euch erzählt. Dann betest du für dieses Anliegen und dann bist du fertig nach 10 Minuten. Das Bedürfnis dafür zu beten weicht wieder von dir und plötzlich hast du großen Frieden und große Ruhe in deinem Herzen. Plötzlich ist alle Nervosität wie weggeblasen. Du merkst, er hat mich erhört. Obwohl ich eigentlich, nur allgemein gebetet habe. Herr, lass es gut gehen, lass mich es bestehen und so weiter. Er hat trotzdem das erhört und die Nervosität weggenommen und es war da. Der Sieg war da. Und das ist was Wunderbares und das will er bei dir auch machen. Okay, manchmal langt es schon, wenn du einfach an die Gnade und die Güte Gottes glaubst, an die Liebe Gottes, die Gott zu dir hat, glaubst. Es ist nämlich so, schau mal, wenn du Gott um etwas bittest und es nicht sofort bekommst, zum Beispiel, du bist krank, bittest Gott um Heilung, weil du erkannt hast, weil du gelesen hast irgendwo, der nahm meine Schwachen, trug meine Schwachheiten, trug meine Krankheiten, in seiner Striemen bin ich geheilt. Das hast du vielleicht mit deinen Ohren gehört. Deine Seele, dein Sinn hat es registriert. Aber hör mal, es kann sein, dass dein Herz, da wo der Glaube wohnt, noch nicht diesen Satz von Gott gehört hat. Hört ihr mich? Leute, es ist tief, aber extrem wichtig. Du, es gibt, ich komme ja aus der Glaubensbewegung, okay? Meine Frau auch, die war bei Kenneth Hagin auf der Bibelschule 2 Jahre lang. So, wir kennen diese Botschaften. Bekenn und glaub, find die Verheißung und dann bekenn und glaub, dass du sie hast. Ganz so einfach ist es nicht. Du musst vielmehr Gottes Reden in deinem Herzen. Du musst diese Verheißung hören, wie Gott sie zu dir zuspricht. Du musst es in dir drinnen wahrnehmen, wie es bei dir ankommt. Hört ihr mich? Du kannst also, auch wenn du die Verheißung gelesen hast, immer noch im Unglauben bleiben. Und das ist dann problematisch. Viele Menschen wissen das nicht, was ich euch heute Morgen mitteile. Und dann beten sie und bekommen es nicht sofort. Und dann denken sie, Gott ist hart. Dann denken sie, Gott ist abweisend. Und dann fangen sie an, die Liebe Gottes zu bezweifeln. Und wenn du bezweifelst, dass Gott Liebe ist, wirst du von ihm nichts empfangen. Wenn du glaubst, dass Gott hart ist, wirst du nichts von ihm empfangen. Das ist unmöglich. Deswegen musst du wissen, ein für alle Mal, Gott ist nicht der, der den Segen aufhält. Es ist der Gott dieser Welt mit seinen Gedanken, die dich anströmen und anstürmen. Schau, wenn du Zeitung liest, musst du die Zeitung durch einen Filter lesen. Weil die Haltungen und die Meinungen und die Gedanken, die du da liest, die sind nicht von Gott. Aber trotzdem brauchst du ja noch Informationen. Ich meine, ich bin jetzt nicht dafür, dass wir uns zurückziehen auf den Berg, ja, und nur noch beten, da wirst du auch komisch. Geschichten könnte ich euch erzählen. Furchtbar. Also wir sollen schon in der Welt bleiben. Wir sind nicht von der Welt, aber in der Welt. Sagen wir jemand Amen. Wir haben die Aufgabe, die Welt zu durchsäuern. Das machen wir dadurch, dass wir unseren Mund aufmachen, uns als Christen bekennen und unseren Senf dazugeben. Die Leute sind platt, wenn sie diese christlichen Meinungen mal hören. Ich weiß von Leuten, die haben sich auf der Arbeit geoutet. An einen jungen Mann denke ich jetzt, in einem ziemlich intellektuellen Betrieb. Der hat plötzlich gesagt, ja, er ist Christ. Alle schweigen plötzlich und schauen ihn an, als ob er ein Alien wäre vom Mars, als ob er eine grüne Trichternase hätte und Antennen. Aber hinterher kommt dann der Chef zu ihm und sagt, hören Sie mal, habe ich gut gefunden, dass Sie sich da so geoutet haben. Und seitdem hat er einen gewissen Einfluss in seiner Firma und man hört ihm zu, einfach deswegen, weil er eine andere Meinung vertritt als die meisten anderen. Aber das musst du dir natürlich trauen. Na? Aber das kannst du schon. Okay, so wir halten jetzt einmal fest, die Masse an Gedanken, die in der Welt um uns herum ist, ja, die ist uns gegen uns eingestellt und die ist gegen die Verheißungen Gottes eingestellt, gegen Gott eingestellt. Und kaum betest du um irgendwas, fliegt schon eine Fliege auf deine Schulter, krabbelt in dein Ohr hinein und sagt zu dir, glaubst du doch selber nicht. Du geheilt, warum tut es dann immer noch weh? Hä? Sag mal, hä? Warum? Hä? Du, das... Gott ist nämlich in Wirklichkeit hart und weit weg. Der ist beschäftigt. Der hört sich gerade die Engel an. Engelradio hört er, aber dich hat er nicht gehört. Da musst du dann sagen, ne? Er hat mich gehört und jetzt geh weg von mir. Und dann musst du eben so lange dranbleiben, bis Gott zu dir spricht. Ich habe diese Nervosität ja auch mit mir herumgetragen, bis Gott dann auf mich zukam. Und plötzlich hatte ich das Bedürfnis, in Sprachen für diese Prüfung zu beten, und dann war es weg, die Nervosität hinterher. Gott will dasselbe mit dir auch machen. Gesteh dir es doch ein, wenn du nicht im Glauben bist. Wenn du für irgendwas betest und hinterher bist du immer noch nervös, dann hast du nicht in deinem Herzen von Gott gehört. Du musst die Verheißungen Gottes so lange in deinem Herzen vor Gott transportieren, bis du von ihm eine Reaktion bekommst. Bis bei dir es ankommt, dieses Ja. Das ist wichtig. Ansonsten machst du dir selber was vor. Du kannst nämlich, wenn du krank bist und in einem Bett liegst und gehört hast, man soll bekennen, ich bin geheilt, du kannst in einem Bett liegen und bekennen, bis du blau im Gesicht bist. Wenn du nicht Gott in deinem Herzen gehört hast, dann schlage ich vor, du nimmst Aspirin und machst kalte Wickel. Oder warme, oder was auch immer. Funktioniert? Kalte Wickel funktioniert? Gut. Ganz, ganz wichtig, lassen wir uns da nichts vormachen. Schau, aber mir, ich transportiere einige Dinge vor Gott seit einiger Zeit herum, für die ich noch keine Antwort habe, für die ich noch kein Wort bekommen habe. Weil wir hüten euch das zu erzählen, ja, was es ist. Teile ich euch natürlich nicht mit, bin ich blöd oder was? Sag jetzt nicht ja. Aber ich transportiere das vom Herrn und sage, Herr, komm, das ist mein Anliegen. Herr, ich sehe es im Wort, und dann reibe ich ihm, wie Luther das gesagt hat, mit seinen Verheißungen in die Ohren. Sag ihm, Herr, schau, da hast du es verheißen, und überhaupt, es ist in deinem Interesse, dass es so und so ist. Herr, mach, Herr, tu, Herr, Dings. Aber wenn er nichts sagt, wenn es bei mir nicht ankommt, versteht er, dann tut sich da nichts. Petrus konnte im Wind und Meer am Boot stehen und konnte Jesus sehen, wie Jesus das Unmögliche macht, auf dem Wasser laufen. Er hat dann gerufen, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir. Denn er wusste nämlich, wenn Jesus spricht, sein Wort transportiert die Kraft, dass es dann möglich wird. Aber Petrus musste erst dieses Komm von Jesus hören. Vor dem Komm, wenn er im Glauben, in Anführungszeichen, losgelaufen wäre. Ich bekenne, ich kann auf Wasser laufen. Warum? Weil ich Jesus gesehen habe. Und ich bin ein Nachfolger Jesu. Ich bekenne, ich kann laufen auf dem Wasser. Wisst ihr, was er gemacht hätte? Einen Schritt. Und dann wäre er abgegluckert. Dann hätte er die Wasseroberfläche von unten betrachtet. Aber das hat er nicht. Er war nämlich nicht doof. Er war so schlau, dass er darauf gewartet hat. Er hat diesen Mechanismus, wenn ich das mal so nennen darf, gekannt. Gott muss sprechen, erst dann funktioniert es. Ich kann ein Anliegen haben, ich kann sehen, dass es biblisch ist, ich kann sogar eine Verheißung dafür haben, aber jetzt muss ich trotzdem das vorm Herrn bewegen, bis es bei mir hier anschlägt, bis hier das Licht angeht in meinem Herzen. Und da kann es halt sein, ja, dass du deine Gedanken in Bezug auf deine Verheißung, die du haben möchtest, wie einen Garten pflegen musst. Vielleicht ist es ja so, dass zwar die Heilungsverheißung schon in deinem Herzen steckt, du hast sie gehört und du willst sie auch glauben, aber um dich herum sind so viele Dornen, zu viel Zeitung, zu viel Streit, zu viel Lügen, zu viel Geiz, zu viel Hass, zu viel Lust, zu viel alles Mögliche. Das sind zu viele Dornen, die du noch nicht ausgerissen hast, dass dieses arme Samenkorn einfach verwelkt und verwittert und erstickt wird von den Dornen. Das kannst nur du entscheiden. Das musst du wissen, wie es in deinem Herzen aussieht. Kann sonst keiner reinschauen. Du musst auf jeden Fall so lange warten, bis der Herr spricht. Als Jesus diese vier Buchstaben gesagt hat, die haben die Kraft Gottes transportiert, dass Petrus auf dem Wasser gehen konnte. Kaum hat er dieses Komm gehört. Er hat gesehen, dass es möglich ist. Er hat jemanden gesehen, nämlich Jesus, den Herrn selber, wie er es ihm vorgemacht hat, wie man auf dem Wasser läuft. Aber er wusste, nur weil der das kann, kann ich das noch lange nicht. Herr, ich brauche dein Wort. Herr, ruf mich zu dir. Sag doch das Wort. Sag nur ein Wort und das langt völlig. Und dann kam es, das Wort. Komm. Und jetzt müssen wir auf noch was aufpassen. Er ist rausgestiegen und ist losgelaufen. Er hatte das Wort, er ist auf dem Wort gelaufen, er hat Unmögliches getan. Einfach nur, weil er wollte, ihr müsst euch das mal überlegen. Gott erhört dich manchmal, Gott kommt auf dich und sagt dir ein Ja zu, spricht dir ein Ja zu, einfach nur, weil er will, dass du das hast. Was war die zwingende Notwendigkeit dafür, dass Petrus auf dem Wasser lief? Eigentlich überhaupt keine. Hat niemandem was gebracht? Ist jemand da irgendwie gesegnet worden oder so? Überhaupt nichts, gar nichts, außer Petrus. Petrus hat was erlebt, hat ein inniges Erlebnis mit Gott gehabt. Es hat nur dem Petrus was gebracht. Und uns jetzt natürlich, weil wir darüber sprechen können, weil wir daraus was ableiten können. Aber wir halten jetzt mal was fest noch. Das Wort kam und er konnte auf dem Wasser laufen. Und dann war es aber doch so, dass er auf Wind und Wellen geblickt hat und untergegangen ist. Wenn das Wort zu dir gekommen ist, wenn du das Wort gehört hast, ich bleibe jetzt mal schnell bei meinem Prüfungsbeispiel. Ja, Prüfung im Sportverein, ich mache eine Gürtelprüfung, eine extrem komplizierte, schwierige, mit heiklen, kleinlichen Prüfern. Bin deswegen sehr nervös, obwohl ich mich ausgiebig darauf vorbereitet habe. Natürlich auch vorbereitet worden bin von denjenigen, die mich prüfen. Ja, das ist ja auch nicht schlecht, die wissen, dass du es kannst eigentlich. Vielleicht drücken sie dann ein Auge zu, aber diese Leute sind nicht dafür bekannt, dass sie ein Auge zudrücken. Entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Entweder du kannst es wirklich oder die lassen dich durchfallen. In manchen Schwarzgürtelprüfungen fallen 50% durch. Versteht ihr, das bewirkt eine gewisse Nervosität bei den Teilnehmern. Und ich stehe also da, bei mir war das jetzt nur braun, die Stufe vor schwarz. Und ich denke mir, oh Mann, die sind heikel, ich kann es zwar, aber werde ich es auch können unter Stress und so weiter. Und dann kommt dieses, hey, es ist alles in Ordnung, ich bete. Die Nervosität geht weg, ich weiß, das Wort kommt jetzt, du bestehst es, es ist alles prima. Ich hätte diesen Frieden jetzt wieder vernichten können, indem ich weiter gebetet hätte, indem ich gesagt hätte, ja Herr, du hast mir zwar die Nervosität weggenommen, prima, super, aber hey, ich bitte dich, lass mich bestehen. Herr, lass es gut werden, lass es gut werden. Es ist Unglaube. Dadurch laberst du dich aus dem Glauben wieder heraus. Du musst dann bei dem Frieden bleiben. Du musst bei dem bleiben, was der Herr dir gegeben hat. Du musst dann beginnen zu danken. Sag mal mit mir, danken hilft vor Wanken. Leute, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Danken hilft vor Wanken, damit du den Segen nicht wieder verlierst. Ich habe in meinem Leben schon den ein oder anderen Segen verloren, weil ich das nicht mir zu Gemüte geführt, weil ich das nicht gewusst habe, weil ich das, was ich euch heute Morgen predige, nicht getan habe. Ich hatte plötzlich den Durchbruch und habe trotzdem weiter gebetet. Und dann war der Durchbruch plötzlich wieder weg. Das nennt man Kleinglauben, das nennt man Unglauben, das nennt man einen Fehler. Du kannst mit Gott in hohe Höhen aufsteigen, es ist eine wunderbare Sache. Du musst aber Gott hören. In Matthäus Kapitel 8, oder nee, anders, da. Wir bleiben mal bei Markus schnell. Markus Kapitel 1, Vers 40. Da ist es so, dass Jesus bekannt wird als der Wunderrabbi aus Nazareth. Und die Kranken kommen von all überall her und wollen von ihm geheilt werden. Und es kommt auch ein Aussätziger, das heißt ein Leprakranker. Leprakranke waren damals Ausgestoßene. Die durften in keine Stadt hineingehen. Wenn sie kamen, mussten sie rufen, unrein, unrein, weil Lepra oder Aussatz eine extrem ansteckende Krankheit ist. Du verschimmelst bei lebendigem Leibe. Das ist eine furchtbare Krankheit. Und jetzt hört dieser Mann von Jesus und er schöpft Hoffnung. Er weiß, Jesus hat Kräfte, über die kein anderer verfügt. Er muss wirklich der Christus sein. Gott im Fleisch, denn er tut Dinge, die nur Gott tun kann. Und dann kommt er zu Jesus und er fällt vor ihm nieder und sagt zu ihm, Markus Kapitel 1, 40, wenn du willst, kannst du mich heilen. Ich weiß, dass du es kannst, aber ich weiß nicht, ob du willst. Und uns geht es ganz genauso. Wir wissen, dass Gott kann, aber wir wissen nicht, dass er will. Für uns jetzt. Wir sehen vielleicht 20 andere, die geheilt werden, aber wir denken, ja, ich bin ein spezieller Fall. Gib's doch zu, hast du schon gedacht? Habe ich schon gedacht und ich bin nicht so besonders von den anderen unterschiedlich. Ich bin Anna. Ja, wer hat er das gesagt? Das hat wieder diese Fliege, diese schwarze Fliege. Der Gott dieser Welt hat er das geflüstert. Ne? Hol dir die Fliegenklatsche und hau immer wieder mal auf deine Schultern drauf, okay? Ich meine jetzt in Gedanken natürlich, nicht wirklich. Weil sonst fragen dich deine Kollegen, na, was machst denn du da? Dämonen klatschen. Wie im Computerspiel. Solche Computerspiele spiele ich nicht, aber ich habe schon davon gehört. Der Mann wusste, dass Jesus will, aber dass Jesus kann. Er wusste aber nicht, ob er will. In anderen Worten, Jesus war für ihn ein Berg der Verheißung. Eine Batterie, ein Kanal voller Gnade und Kraft Gottes. Aber er wusste nicht, ob das auch für ihn gilt. Er musste von Gott hören. Er musste speziell eben seine Zusage von Gott bekommen, seine individuelle Zusage. Genauso wie du das auch brauchst und ich das auch brauche. Ohne individuelle Zusage stehen wir vor Gott und wir sagen, ja Herr, was ist jetzt? Wir brauchen dieses Wort. Deswegen müssen wir den Herrn suchen, deswegen müssen wir auf ihn harren manchmal. Wenn du wirklich willst und was du bittest, dann fällt dir das gar nicht so schwer. Ich behaupte mal, wenn du gar nicht erst anfängst zu beten, weil du denkst, naja, zu viel Gewürge, zu viel Getu, zu viel Gemach, bleib einfach ohne, dann willst du es nicht wirklich. Sag mal, wenn du es wirklich willst. Wenn du es wirklich willst, dann suchst du dir, dann bleibst du auch dran. Okay, dann bleibst du auch dran. Und Jesus sagt dann zu diesem Mann, ich will. Schau, er macht mit ihm keine tiefen Seelsorge. Er sagt nicht, ja, wir dröseln jetzt mal deine Ahnenreihe auf. Wir schauen jetzt mal deinen Nazi-Opa und deinen polnischen Partisanen-Onkel und alle diese Leute und Okkultisten im Mittelalter, vielleicht waren da ja auch noch welche. Wir machen da jetzt erst einmal solchen Larifari. Hat er alles nicht gemacht. Hat Jesus alles nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Manchmal ist es durchaus angebracht, okay, bei notorischen Sündern. Aber bei dem hat er es nicht gemacht. Er hat einfach nur gesagt, ich will, sei geheilt. Und dann ging der Mann, weil er das Wort bekommen hat und er war geheilt von dieser Stunde an. Du brauchst das Wort muss bei dir ankommen. Wie das jetzt bei dir ankommt, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal liest er im Wort Gottes und plötzlich trifft dich ein Vers und es klickt plötzlich. Du merkst, dass Gott zu dir gesprochen hat. Weißt du, das ist so, du weißt dann, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Es ist nicht mehr so ein, ja, möglicherweise. Oder, oh, das hat mich jetzt emotional angesprochen. Kannst du alles knicken. Wenn Gottes Wort angekommen ist bei dir, dann merkst du es, dann spürst du das. Plötzlich ist eine Kühnheit da und du weißt, ja. Der Mann ging gesund heim, weil er das Wort von Gott bekommen hat. Nochmal einen, der es genauso gemacht hat. Diesmal ein Römer, ein Centurio. Alle Centurion, Sie wisst, was ich meine. Die Hauptleute, die in der Bibel vorkommen, die römischen Hauptleute, die in der Bibel vorkommen, erscheinen alle in einem guten Licht. Da ist keiner dabei, der irgendwie schlecht gewesen wäre. Das war offensichtlich das Rückgrat der römischen Armee und das, was man den römischen Mittelstand nennt, waren verlässliche Menschen, die nicht so sehr darauf geachtet haben, selber im Vordergrund zu stehen, sondern die Verantwortung bereit waren zu übernehmen. Und ihre Mannschaft haben leuchten lassen. Und ein Centurio, der kommt also in Matthäus Kapitel 8, in Vers 5, kommt dieser Hauptmann, dieser Centurio, zu Jesus und sagt zu ihm, vielleicht schlagen wir da mal ganz schnell auf, damit ihr seht, dass es wirklich alles da steht, was ich euch heute mitteile. Matthäus Kapitel 8. Übrigens, die Sache mit dem Aussätzigen, die steht auch in Matthäus 8, nicht nur in Markus 1, sondern in Matthäus 8, Kapitel 8, Vers 1 bis 4. Und die Heilung des Dieners eines Hauptmanns, die kommt gleich drauf, Verse 5 bis 13. Ist also aus einem Guss alles hier, was ich sage. Und das Evangelium schreibt es genauso, eins nach dem anderen hier. Eine Begebenheit, die ich schildere nach der anderen, die ich jetzt schildere. Als er nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt krank daheim. Ich will ihn heilen, sagt Jesus. Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber sagt, oh Herr, ich bin nicht würdig, unter dein Dach zu treten. Ich bin keiner, der Anteil hat ich bin kein Nachfahr Abrahams. Ich bin keiner, der Anteil hat am Segen des Volkes Israel. Ich bin ein Außenstehender, der auch glaubt. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Haus kommst. Und dann sagt er diese unsterblichen Worte. Lass uns es mal lesen. Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort. Sag mal mit mir, Herr, sprich nur ein Wort. Denn wenn der Herr dieses Wort gesprochen hat und du hast es gehört, dann ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Aber nicht dem aus seiner eigenen Kraft heraus Glaubenden, sondern der Glaubende ist der von Gott gehört hat, wirklich von Gott gehört hat. Und du musst eben mal eingestehen, wenn du nicht gehört hast. Du musst dann sagen, ja, so weit bin ich noch nicht. In meiner Heilung, in meiner solchen Situation, wo auch immer, bin ich noch nicht durchgedrungen. Brauche ich noch Hilfe. Herr, sprich zu mir, sprich nur ein Wort und dann ist gut. Sprich nur, Herr, lass es ankommen bei mir. Und dann such ihn. Ja, bet, bleib im Gebet, weil der Herr wird zu dir sprechen, wenn du betest. Also zumindest macht er bei mir das meistens. Er hat mir neue Programme für die Gemeinde, lebensverändernde Dinge hat er mir mitgeteilt, während ich hier in der Gemeinde gebetet habe. in den Gebetsabenden oder auch zu anderen Zeiten. Ganze neue Pläne und so weiter sind da entstanden. Gott hat gesprochen. Gott spricht, wenn du betest. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und dann erkläre das. Ich bin ein Mensch mit Befehlsgewalt und ich habe Soldaten unter mir. Und Jesus, du bist auch ein Mensch mit Befehlsgewalt und du hast geistliche Kräfte unter dir. Wenn du einen Befehl gibst, dann flutschen die Krankheiten davon. Wenn ich meinem Soldaten einen Befehl gebe, dann macht er, was ich sage. Und ich erkenne, dass du auch Autorität und Vollmacht hast. Und genau so war es. Und Jesus reagiert dann. Und er sagt, Vers 10, Matthäus Kapitel 8, Vers 10. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, viele werden von Osten und Westen kommen, aus Rom und aus dem Orient, um mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen im Reich Gottes, im Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird Weinen und das Zähneknirschen sein. Jesus spricht hier von denen, die sich geweigert haben zu glauben und ihn anzunehmen, obwohl sie ja gesehen haben, was er tut. Und dann spricht Jesus dem Hauptmann das Wort zu. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Finde ich super. Was du brauchst, ist ein Wort von Gott. Wisst ihr, das ist nicht so kompliziert, es ist nicht so hammerschwierig. Der Herr hat ein Interesse daran, zu dir zu sprechen. Ich gebe euch noch zum Abschluss jetzt ein paar Beispiele. Okay? Das erste aus der Apostelgeschichte noch schnell. Es ist nämlich so, dass in Apostelgeschichte 16 Paulus plötzlich kein Missionsfeld mehr hat. Er will in eine Richtung gehen, aber der Geist Jesu sagt, nö, geh da nicht hin. In anderen Worten, er hat einen starken Unfrieden und er geht deswegen nicht in dieses neue Gebiet. Er dreht sich um, will in ein anderes Land gehen. Aber auch dort sagt der Herr zu ihm, nö, geh nicht hin. Und so passiert es ein paar Mal, bis Paulus eben sagt, ja, was machen wir dann? Wir müssen eine Zeit hernehmen, in der wir den Herrn suchen. Wir haben keine Erlaubnis zu missionieren, obwohl wir Missionare sind. Apostel sind dazu da, Gemeinden zu gründen. Der Herr sagt zu uns, hier nicht und da nicht und dort nicht. Wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Gehen Sie nach Troas, in die Gemeinde dort und verbringen dort Zeit. Wir wissen nicht, wie lang. Aber wir wissen, dass Folgendes passiert ist. Eines Nachts träumt Paulus plötzlich. Gott spricht auch in Träumen. Und er sieht einen Mann in mazedonischer Tracht vor ihm stehen, der ihm zuwinkt und ruft und sagt, komm zu uns, hör rüber und hilf uns. Und Paulus hat die Mannschaft am nächsten Tag zusammengetrommelt, hat gesagt, ich habe ein Wort bekommen, wir sollen nach Mazedonien gehen. Ja, so spricht der Herr zum Beispiel. Paulus war aber schlau genug, nichts zu machen, nicht zu sagen, ach, ich habe zwar jetzt keinen besonderen Frieden, aber ich gehe trotzdem nach Bithynien im Glauben. Ja, du, möglicherweise wäre dort gesteinigt worden und wäre gestorben, nicht mehr aufgewacht. Sie haben ihn an anderen Stellen auch gesteinigt, aber da ist er wieder aufgewacht, als er im Willen des Herrn war. Man kann dich steinigen. Wenn du im Willen des Herrn bist, wirst du wieder aufstehen. Da können sie werfen, was sie wollen, und es trifft dich überhaupt nicht. Es prallt an dir ab. Halleluja. Aber wenn du nicht im Willen Gottes bist, dann treffen dich die kleinsten Kieselsteinchen. Schottersteine schmeißt dir einer nach, ein kleiner Bub nach. Und schon sagst du, plötzlich bist du empfindlich. Schau, dann weißt du, bist nicht im Willen Gottes. Aber in der Situation war es anders. Paulus hatte das Wort, lass uns nach Europa gehen. A Europe for Jesus. Und weil Paulus damals nach Europa gegangen ist, deswegen sind wir heute hier. Ja. Oh, preis dem Herrn. Okay, das war jetzt der Paulus, der war ein großer Apostel. Ich sage euch jetzt mal, der Günther, der da hinten sitzt, der hat gestern seine ganze Familie dabei gehabt. Das fand ich super. Aber der Günther hat sie bei mir auf eine ganz interessante Art und Weise eingeführt. Als eine geistbegabte Person. Und zwar folgendermaßen. Der George Moss, der in wenigen Tagen wieder bei uns sein wird, am 5. 6. Oktober. November, Oktober ist ja schon vorbei. Ja, wir können nicht in der Zeit zurückreisen, sorry. Ist vielleicht auch ganz gut. Auf jeden Fall im November kommt er wieder. Und der George war eben auch da. Letztes Jahr. George und ich, wir fahren zum Essen. Meine Frau und die Kinder, die gehen mit jemandem anderem heim. Und dann ist das Problem, ich habe den Schlüssel vergessen. Okay, den Schlüssel vergessen, ihr zu geben. Meine Frau konnte heim nicht reingehen. Dann hat sie gesagt, Mensch, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, wo die hingegangen sind zum Essen. George und ich, George Moss und ich, unser Gastsprecher und ich. Und dann setzt sich der Günther ins Auto und sagt, Herr, Schweinfurt ist groß, hat ungefähr 50.000, 60.000 Einwohner. hat viele Gaststätten. Zeig mir, wo die sind. So fährt er auf der Autobahn herum und fährt seinem inneren Eindruck nach. Jetzt wohlgemerkt nicht, um irgendwie, versteht er, zu uns zu gelangen, um dann zu sagen, George, gib mir noch ein Wort, ich brauche noch eine Weissagung. Sondern im Gegenteil, um meiner Frau den Schlüssel zu organisieren, damit die bei uns daheim ins Haus kann. Und dann fährt er links und rechts, so wie er empfindet, dass der Herr ihm sagt, dass er gehen soll. Er fährt da und dorthin, biegt dort ab und dann sagt der Herr, da biegst du jetzt ab in den Parkplatz und gehst in dieses Restaurant hinein. Und der George und ich, wir sitzen da drinnen und diskutieren und reden und essen und so weiter. Und plötzlich geht Chunk die Tür auf und der Günne kommt rein. Und dann hat er mir das erklärt, was ich euch jetzt gerade erklärt habe. Ja, ich habe einfach gesagt, Herr, wie gesagt, die brauchen jetzt da einen Schlüssel und so weiter. Und er hat uns tatsächlich gefunden. Ich habe mir gedacht, das ist wirklich der Hammer. Schau, Gott tut solche Sachen. Gott spricht. Fand ich bemerkenswert, weil der Günther selber hat davon ja nichts gehabt. Ich meine, die Geschichte ist da noch weitergegangen, das erzähle ich euch jetzt nicht auch noch alles. Na, aber es war prima. Ich fand es ganz, ganz interessant. Und als er dann neulich kam und gesagt hat, mitgeteilt hat, vielleicht habt ihr das im Internetblog gelesen, dass er unterwegs war mit dem Auto und er dringend ein anderes Auto gebraucht hat für die Arbeit, der Herr so plötzlich zu ihm gesprochen hat, fahr zum nächsten Hotspot hin, also gibt's jetzt scheinbar, da kannst du dich dann eine Stunde lang in irgendeinem Restaurant oder so, bei McDonald's zum Beispiel, eine Stunde lang umsonst einwählen in das Netzwerk. Fahr zum McDonald's, war der starke Eindruck, und geh auf die entsprechenden Internetseiten, wo sie Autos anbieten, da wirst du ein Auto finden, genau das Richtige für dich, für den Preis, den du hast, also den du haben kannst, den du dir leisten kannst. Und das hat er tatsächlich gemacht. Und er hat genau dieses Auto gefunden, das in seiner Preisklasse war. Er ist dann auch gleich hingefahren, hat es denn gekauft, haben sie es heimgefahren. Und als sie dann das Handschuhfach aufgemacht haben, von diesem gekauften Mercedes, den sie da jetzt haben, älteres Modell Mercedes, den sie da gekauft haben, haben sie das Handschuhfach aufgemacht, haben reingelangt und haben ein Übergabegebet gefunden. Das haben sie nicht selber da hingelegt, sondern das haben sie da drin gefunden. Ich habe mir gedacht, das ist Gottes Humor. Es ist, Leute, sowas ist Gottes Humor. Wie du Jesus einlädst in dein Leben, stand da drinnen. In einem Auto, also versteht ihr, dann fällt es einem leicht zu glauben, dass es die Mühle ist, die Gott für dich hatte. Schau, Gott spricht. Und dann musst du sensibel sein für das Reden Gottes. Es heißt jetzt nicht, hör mal zu, dass du dich zum Affen machen musst. Oh Herr, soll ich heute Morgen aufstehen oder nicht? Ich stehe nicht auf, bis du nicht gesprochen hast. Ja. Du sollst heute auf den Knien aufstehen. Also rollst du dich aus dem Bett raus, robbst zu deinem Schrank rüber auf den Knien, weil der Herr es einfach will heute von dir. Dann ziehst du dich an. Hä? Soll ich heute Schuhe anziehen? Der Herr sagt dann zu dir, ja, aber zieh nur den linken Socken an und den rechten Schuh. Ich will das von dir. Und dann läufst du also auf die Arbeit mit linker Socke und rechtem Schuh. Und wenn die Leute dich fragen, was machst du da, sagst du, du bist Gott gehorsam. Es ist einfach sein Auftrag. Ja, du musst dich nicht so für Gott zum Affen machen. Ihr habt keine Ahnung, was alles läuft. Ihr habt keinen Schimmer. Manche Sachen kann ich euch gar nicht erzählen, die sind so bescheuert. Ich möchte nicht, dass wir uns zu Affen machen. Okay? Schau, wir merken das schon, ob du echt bist oder nicht. Und entsprechend nehmen wir dich dann ernst oder auch nicht. Amen, ist gut für heute.